ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen, heute mit Bachs Motette Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Mit doppelchöriger Besetzung beginnt diese Motette von Johann Sebastian Bach, ein feierliches Stück in bester Motettentradition. Allerdings, wir wissen nur sehr wenig über die Geschichte dieses Stückes mangels Originalquellen aus Bachs Lebenszeit. Michael, erzähl uns ein bisschen, was haben wir denn an Quellen? Haben wir überhaupt was? Und was ist daraus zu schließen, wann das Werk vielleicht entstanden ist?
Na, lieber Bernhard, ich würde sagen, das übliche Motettenelend haben wir hier. Also ist auch wieder so wie bei den meisten Bach-Motetten. Keine Quelle, die zu Bachs Lebzeiten entstanden ist, hat überlebt. Um 1760. Das können wir sagen, ist die Firma Breitkopf hier in Leipzig im Besitz einer Quelle, die sicherlich älter war und vielleicht auch ein Original Bachs, aber die hat sich nicht erhalten. Aber Breitkopf bietet Abschriften dieses Werkes an und deswegen hat sich das Ganze eben erhalten. Deswegen können wir absolut nicht sagen, ob dieses Stück tatsächlich in Bachs Leipziger Zeit gehört, ob sie vielleicht noch ein Stückchen älter ist. Also wenn wir gleich über das Stück inhaltlich sprechen, finden wir vielleicht auch das ein oder andere Argument, das fürchte ich nicht, vielleicht sogar schon aus der Vorleipziger Zeit stammen könnte. Woran es allerdings keinen Zweifel gibt, und da sind sich alle Bachforscher einig, diese Noten kann nur einer geschrieben haben und der heißt Johann Sebastian Bach.
Das ist ja immerhin beruhigend, auch wenn es aus seinen Lebzeiten keine einzige Note davon gibt. Schauen wir erstmal auf den Text dieser Motette, denn das ist doch total interessant. Fürchte dich nicht. Viele verbinden das sicher gleich mit dem Alten Testament, mit dem Propheten Jesaja, aber das ist ja nicht alles, was es in diesem Stück an Text zu vertonen gibt.
Ja, aber der kommt schon erstmal zu Wort und zwar ausgiebig. Also Prophet Jesaja, Kapitel 41 und 43, ganz berühmte Trostworte, prophetische: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit. Das ist Jesaja 41, Vers 10 und dann eben Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also wirklich ein Trost Gottes durch Jesaja ausgesprochen.
Und eine Zusage. Richtig, nicht?
Also dieses,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, wunderbar.
Das ist ein Versprechen, ein sehr, sehr verbindliches. Und jetzt kommt aber dann im zweiten Teil der Motette hinein ein Text aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, nämlich ein Choraltext von einem, der das richtig gut drauf hatte, Paul Gerhardt. Paul Gerhardt, warum sollte ich mich denn grämen? Also auch so eine Art Trostlied. Und da wird eben eine Strophe herausgenommen: Herr, mein Hirt, Brunnen aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden und so weiter. Also hier antwortet im Grunde plötzlich die christliche Seele auf dieses Versprechen Gottes durch den Mund des Propheten Jesaja. Also hier entsteht ein Dialog zwischen Alten Testament und Frömmigkeit des 17. Jahrhunderts.
Und aus dieser Textkombination kann man vielleicht schon ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wofür das Bach komponiert haben mag, nicht? Obwohl wir natürlich wieder mal nichts Genaues wissen.
Ja, denn ich habe dich erlöst, du bist mein, ich bin dein, ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Das ist ganz klar Vokabular, was man herausholt, wenn es um das Begräbnis geht. Also das muss eine Begräbnismotette sein. Und wieder mal tappen wir im Dunkeln, wer der oder die war, die damit zu Grabe getragen wurde, es leider selber nicht mehr hören konnte. Aber sagen wir mal so, also die Wirkung, die ja schon in dem Text drin steckt und das ganze Anliegen, was da eben auch der Prophet Jesaja hatte, Trost zu geben oder Sicherheit zu geben, dass auch mein Weg in den Tod kein endgültiges Ende ist. Das hat dann Bach in seiner Vertonung, glaube ich, nochmal gewaltig verdichtet und für viele vielleicht auch vergrößert.
Wenn wir auf die Struktur dieser Komposition schauen, dann merken wir schnell, es ist eine zweiteilige Motette, die sich auch schon durch ihre Besetzung unterscheidet. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Wie ist der aufgebaut von Bach? Wie ist er strukturiert?
Ja, also doppelchörig, also zwei vierstimmige Chöre konzertieren miteinander. Ja, also das ist im Grunde, ich würde es mal nennen, feinstes Noten-Ping-Pong, weil das wirklich hin und her geht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Also die bestärken sich nochmal irgendwie gegenseitig in dieser Zuversicht. Es ist fast ein bisschen blockhaft, aber vor allem dieses ganze Ping-Pong in diesen kleinen, verspielten Notenwerten ist extrem lieblich, kommt das daher, ganz, ganz spielerisch und strahlt eben damit genau diese Zuversicht aus, die der Text ausstrahlen soll. Also wir haben ja jetzt den Anfang gehört. Ich finde das ja so toll, dass auch in diesem ersten Teil es im Grunde nochmal so eine Zäsur gibt und dann eine zweite Hälfte dieses ersten Teils. Also nach diesem anfänglichen Noten-Ping-Pong kommt ja dann plötzlich der Satz, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit. Und wenn das erste Mal dieses ich stärke dich kommt, da wird ja dieser konzertante Fluss, der vorher herrschte, erstmal unterbrochen, indem der Bass beginnt, das in so einer regelrecht sprechenden Figur auszudrücken. Und ich finde, da kann der in Noten vor Kraft kaum laufen. Das wird ja dann von den anderen drei Stimmen nochmal wiederholt und dann wandelt sich das dann auch wiederum um in so ein ganz spielerisches Notenpingpong. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Moment. Erinnert mich auch ein bisschen immer an diese Momente im Magnificat, wenn von der Kraft und der Macht Gottes die Rede ist. Also da kriegt es wirklich hin, Bach in Noten Muskeln zu komponieren.
Das war also dieses Muskelspiel von Bach, so hat Michael Maul zumindest gesagt, im ersten Teil der Motette Fürchte dich nicht. Ja, und dann kommt eine Zäsur und ein zweiter Teil, der auch ganz anders gestaltet ist.
Ja, also da ist das Erstaunliche. Plötzlich wird aus der Achtstimmigkeit erstmal eine Dreistimmigkeit. Also die beiden Chöre vereinen sich, allerdings nur die unteren Stimmen und beginnen eine Fuge zu singen. Auf eben den Text aus Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset. Und das Zauberhafte ist, hier kommt dann wie von Geisterhand irgendwann der Choral, vorgetragen durch den Sopran, also die Worte der gläubigen Seele. Also mit anderen Worten, Sopran ist die erlöste, muss man ja sogar sagen, Seele in dem Fall. Und die drei anderen Gesangsstimmen, die bilden hier im Grunde genommen entweder die Stimme Gottes oder die Vox Christi, je nachdem, wen man das jetzt in den Mund legen will. Und das sind natürlich genau diese Kunststücke, die Johann Sebastian Bach schon früh in seinem Leben ausgeprägt hatte. In den Vorweimarer Kantaten demonstriert er ja diese Fähigkeit schon, dieser Verschmelzung von Spruchtextvertonung mit Choralmelodie. Und hier zeigt das eben nochmal, wir kennen es auch aus dem Eingangschor der Matthäus-Passion und so weiter. Und kein anderer Komponist war in der Lage, das so durchzuziehen, dass es wirklich spielerisch und überhaupt nicht gewollt klingt.
Das ist eine klare Aussage. Das liebe ich an dir und jetzt hören wir das. Ja, das war ein Ausdruck jetzt aus dem zweiten Teil der Motette Fürchte dich nicht. Also diese Kombination einer dreistimmigen Fuge mit dem Choral im Sopran. Michael, es gibt ja im Falle dieser Komposition möglicherweise ein direktes Vorbild aus der Familie, nämlich die gleichnamige Motette von Johann Christoph Bach, dem Stadtorganisten in Eisenach, ein Verwandter von Johann Sebastian, den er eben auch noch als kleiner Junge kennengelernt hat. Könnte es da vielleicht einen Zusammenhang geben, irgendwie?
Na, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Bach, also der Johann Sebastian, hat ja auch systematisch die Stücke seines Großonkels gesammelt, auch teilweise in Leipzig aufgeführt. Ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass er das Stück kannte. Ja, es ist der gleiche Text, also zumindest was das Jesaja-Zitat betrifft. Und es ist auch hier so, dass am Ende eben die Choralmelodie als ein Kommentar der gläubigen Seele noch mit hineinkommt. Auch ganz zauberhaft gemacht, aber dennoch auf eine andere Art und Weise. Also sagen wir mal so, hier ist die Choralmelodie mehr freigestellt. Ja, also dieses wirklich permanent auch noch Spruchtext singen, während sich oben der Choral ausbreitet, das macht der Johann Christoph Bach nicht. Und dennoch ist es ein Stück, was einem wirklich unter die Haut geht. Hören wir doch da mal kurz rein, vielleicht auch dann in diesem Moment, wo der Choral kommt.
Fürchte dich nicht, eine Motette von Johann Christoph Bach. Ja, und man hört es deutlich, das ist in der Familie, nicht?
Genau, und ich würde auch sagen, wenn du sagst, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang, natürlich jetzt auch über den Text, ja, sie behandeln beide den gleichen Text, das ist eine ähnliche Machart. Und ich finde, es gibt nochmal stilistisch ein Bindeglied zwischen diesen beiden Stücken. Wir haben ja diese Motette, Ich lasse dich nicht, wo ein bisschen unklar ist, hat sie Johann Sebastian Bach komponiert oder hat sie Johann Christoph Bach komponiert. Inzwischen gehen wir eigentlich alle davon aus, Johann Sebastian Bach Weimarer Zeit. Auch da kommt am Ende eben ein Choral hinein und da ist es tatsächlich, finde ich, stilistisch in der Machart nochmal deutlich näher bei dem Fürchte dich nicht von Johann Christoph Bach. Also das ist vielleicht so die Brücke zwischen den beiden Stücken. Da ist Johann Sebastian Bach schon auf halber Strecke zu seinem Fürchte dich nicht und zeigt, dass er seinen Johann Christoph Bach sehr genau studiert hat.
Wollen wir da auch mal reinhören?
Gerne.
Ja, ich lasse dich nicht. Eine Motette, wahrscheinlich vom jungen Johann Sebastian Bach, ganz genau wissen wir es nicht, aber die eben so dazwischen liegt, wie Michael gerade sehr schön erklärt hat. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, die auch andere Motetten von Johann Sebastian Bach mit betrifft. Es gibt ja mehrere doppelchörige Motetten. Wir hatten schon Der Geist hilft unserer Schwachheit auf und wir werden auch noch behandeln, singet dem Herrn ein neues Lied und Komm, Jesu, komm. Da hat man immer wieder die Vorstellung, Doppelchörigkeit nutzt der Bach sonst nicht so häufig. Ja, wir kennen es nur aus der Matthäus-Passion, natürlich sehr, sehr prominent. Kann man sich vorstellen, dass er da aufführungspraktisch so irgendwie doch noch mit der Akustik vielleicht der Kirchen gearbeitet hat? Ich meine, in Italien, Venedig oder sonst wie, da kommt das ja alles her. Und da war das klar, dass man da auch mit dem Raum spielt. Kann man sich das für Bach auch vorstellen, bei diesen Stücken?
Unbedingt. Und wir wissen zwar nicht hundertprozentig, wie die Thomaskirche, namentlich dann die Westseite zu Bachs Zeiten aussah. Es gibt leider keine Abbildung, aber es ist ganz offensichtlich, dass dort mehrere Emporen auch teilweise, also links und rechts von der Orgel waren, die das auch erleichtert hätten, sagen wir mal, eine gewisse räumliche Distanz zwischen den beiden Chorgruppen zu erzeugen. Jetzt muss man aber trotzdem fragen, wenn das eine Begräbnismotette ist, dann muss es überhaupt nicht so sein, dass Bach hier die Hauptkirchen, Thomas- oder Nikolaikirche im Sinn hatte. Nikolaikirche ist die Emporensituation komplizierter, aber die Gottesackerkirche, nämlich die Johanneskirche, da wissen wir streng genommen gar nicht, ob die Musiker wirklich immer oben bei der Orgel standen. Sind solche Motetten vielleicht auch mal im Freien aufgeführt worden? Da war es ja ganz einfach zu sagen, der eine Chor stellt sich hier hin und der andere irgendwie 6 Meter davon entfernt ein bisschen links oder so, um vielleicht auch für das Publikum diesen Doppelkircheneffekt gut erlebbar zu machen. Was man vielleicht am präzisesten sagen kann, ist, dass es tatsächlich viele Anzeichen gibt, dass diese Motetten zum Beispiel im Begräbniskontext, aber vielleicht auch in einem anderen aufgeführt worden sind, dass tatsächlich die Besetzung ganz schmal war. Also vielleicht auch wirklich nur ein Sänger pro Stimmlage. Ist ganz interessant, Bach in seinem berühmten Entwurf einer wohlbestallten Kirchenmusik, wo er den Ratsherrn in Leipzig doziert, wie viele Knaben in seinem Chor notwendigerweise musikalisch sein müssen, damit er eine vernünftige Kirchenmusik machen kann. Da sagt er ja mal ganz kategorisch, zu jedwedem musikalischen Chor gehören mindestens 3 Sopranisten, 3 Altisten, 3 Tenöre und 3 Bassisten, damit, wenn einer unpass wird, also wenn einer krank wird, man wenigstens eine, Achtung, doppelkörische Motette singen kann. Also da sagt er da ja praktisch, doppelkörische Motette geht auch schlichtweg mit 8 Sängern. Ja. Und das passt insofern ganz gut, als wir wissen, dass mobile Eliteneinsatzkommando der Thomaner war die sogenannte erste Kantorei, die aus den 8 besten Sängern bestand. Die ist dann auch bei irgendwelchen Hochzeiten und vielleicht auch bei den Promi-Begräbnissen diejenige gewesen, die wirklich ganz anspruchsvollen Dinge gesungen hat. Mhm. Und diese 8-Zahl, die hat sich nicht Bach ausgedacht, sondern die ist schon im frühen 17. Jahrhundert da, eben weil es da ja schon den Typus der 8-stimmigen Motette gab. Das war eigentlich die aufwendigste Gattung. Und deswegen würde ich sagen, also Doppelchörigkeit, da es so viele unterschiedliche denkbare Aufführungsorte gibt, war da es leicht möglich, eine gewisse räumliche Distanz herzustellen zwischen den beiden Chorgruppen. Natürlich, je größer die Kirche wurde, je mehr Hall vielleicht im Spiel war, umso schwieriger weiß dann natürlich auch jeder musikalische Leiter, gerade wenn es so eine kleingliedrige, diffizile Musik ist, dass man das wirklich noch zusammenhält. Aber, also ich tippe, meistens wurden diese Stücke solistisch aufgeführt und wahrscheinlich nicht von den Emporen der Hauptkirchen. Punkt.
MDR Klassik